Thema. Aber wir orientieren uns an unserem Haupte Christus, Jesus, und er sagt uns anhand auch seiner Botschaft, wie es läuft, wie es geht, damit wir nicht falsch laufen oder fehllaufen. Was mich immer wieder so beeindruckt, ist die Tatsache im Galaterbrief. Etwas, was Paulus tut und wovon ich auch immer wieder lernen möchte oder was ich auch ihn als Vorbild sehend tun möchte. In diesem Galaterbrief wird uns so Wesentliches mitgeteilt. Mal ganz klar im ersten Kapitel, dass es kein anderes Evangelium gibt als das Evangelium Jesu Christi, das uns von seinen Zeugen geschenkt ist, dieses vollumfänglich inspirierte Wort Gottes, das vom Alten Testament abgedeckt ist. Sonst wäre es wertlos. Denn dann könnte jede Religion daher marschieren und was zusammenbasteln. Aber dieses einzigartige Zeugnis aus dem Alten Testament, das ich so gerne wiederhole und betone, das ist im Neuen Testament dann so belegt, so konkret, so praktisch und auch wiederum umgekehrt. Was im Neuen Testament ausgesagt ist, ist im Alten gedeckt, bestätigt. Das ist das Einzigartigste, das es je gegeben hat. Und ich möchte noch einmal betonen, wir finden nichts seinesgleichen, absolut nichts, in keiner Religion. Wir haben die Religionen auch studiert, auch vor lauter Neugierde und wegen der Ökumene. Es war uns ja wichtig, dass keine Religion mehr in der Neuzeit sich über die andere erhebt. Denn wie sollte die kommende neue Weltordnung zustande kommen, die ja vor allem von den Religiösen und der Weltwirtschaft angetrieben durch die Religiösen zustande kommen sollte? Vor allem angetrieben auch durch die Jesuiten, das kann man offen sagen, die sind ja weltführend in Bezug auf das Expertentum, Wirtschaftsfragen, da gibt es keine kompetenteren Leute als die Jesuiten, weil sie studieren 10-mal länger als jeder weltliche Experte, wenn ich dem mal so sagen darf. Aber wer demütig auf Christus hört, muss sehen, er muss sich ihm beugen. Er darf und wissen, Christus Jesus ist einzigartig. So bezeugt ist er nirgendwo, und die antiken Religionen, die haben das, was Gott, der Herr oder Christus, sich vorgenommen hat vor Grundlegung der Welt, durch die Macht der Dämonen und der Finsternis vorgeäfft, damit Christus zu seiner Zeit nicht in seiner Fülle kommen sollte und nicht erkannt würde, haben sie so Ähnliches vorgegaukelt, und das finden wir in allen antiken Religionen. Natürlich, die Wissenschaftler gehen heute so aus, also die Theologen vor allem. Sie lesen die Bibel und dann schauen sie, was vor dem Neuen Testament in den Religionen war und sagen, ach so, dann muss das im Neuen Testament Mythologie sein, denn das finden wir schon bei den alten Griechen, das finden wir schon im Kybele-Kult, im Attis-Kult, im Isis-Kult. Ach du liebe Zeit, das Neue Testament ist nur eine andere Form dieser Kulte. Sie machen genau das Falsche. Sie gehen von heute zurück, statt vom Ursprung, vor Grundlegung der Welt auszugehen, was Gott der Herr grundgelegt hat, und von da auszugehen und auch die Raffiniertheit und Schlauheit der Mächte der Finsternis zu entlarven, die das vorgegaukelt haben in den alten Religionen, machen sie genau das Verkehrte. Und sagen, wenn wir das Neue Testament lesen, nein, lauter Mythologie. Und so treten immer mehr Theologen auf als Vorsitzende in den verschiedenen Ständen der Kirchen, vor allem der traditionellen, aber auch in den Freikirchen immer mehr, und leugnen den Christus und hocken inmitten des Tempel Gottes und sagen, er ist nicht der Christus und er ist nicht wirklich leiblich auferstanden. Er war nie Mensch, der Christus, sagen die heute offen. Und damit hat das ganze antichristliche Zeugnis auch eine solche Wucht und eine solche Macht, weil es von innen herauskommt, von den Kirchen heraus, nicht von außen herein, sondern gleichsam, sie hocken im Tempel und rühmen sich ihrer Lästerungen gegen Gott, den Herrn und seinen Gesalbten, in einer Weise, die so offenbar jetzt geworden ist, dass es auch wiederum den Christen leicht gemacht ist, zu unterscheiden, wohin sie gehen wollen, mit wem sie gehen wollen. Also ich bin so dankbar, dass es uns jetzt so leicht gemacht ist. Und das Gericht Gottes geht durch alle Kirchen und Gemeinden in einer so offensichtlichen Weise. Denn die Lästerungen, die häufen sich zusehends. Gut, wir könnten jetzt Beispiele nennen. Das würde heute Abend zu weit führen. Ich muss mich da ein bisschen zurückhalten. Aber schauen wir jetzt auf Paulus im Galaterbrief, wie er ganz gleich zu Beginn sagt. Und ihr Lieben, dieser Paulus, wenn er spricht, dann spricht kein Dummkopf. Dann spricht nicht einer, der die damaligen Religionen nicht gekannt hätte. Dann spricht nicht einer, der irgendwo hinter sieben Bergen hervorguckt und die damaligen Zusammenhänge nicht gekannt hätte. Er weiß, wovon er spricht. Er weiß, wer Christus ist, absolut, und er weiß, wem er dient, und er weiß, von wem er spricht. Darum geht er auch diesen Weg ganz konsequent. Also für mich ein hervorragendes Beispiel. Früher habe ich ihn nicht gemocht. Als katholischer Pfarrer habe ich nur das gesehen, was ich sehen wollte, was man mir sagte, auch im Theologiestudium. Da habe ich ihn als Frauenhasser abgetan. Und als einer, der es sich angemaßt hatte, den ersten Papst zu korrigieren, im Galaterbrief, gell? Also unglaublich, welchen Unding dieser Paulus war. Simpreis und viele andere Dinge. Aber da begegnet uns ein demütiger Mann. Und wenn man seine Demut entdeckt, und die kann man so oft aus der Schrift herauslesen, da muss man bekennen, der Mann war Christusgemäß. Wirklich. Und das ist das gewaltige Zeugnis. Und er sagt gleich im ersten Kapitel: Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet. Ja, von wem und von was? Sagt er, zu einem anderen Evangelium. Verschiedenartig oder andersartig ist das Evangelium. Und sagt dann, wo es doch kein anderes gibt, dass kein anderes Evangelium ist. Denn es gibt nur eines Evangelium. Wenn aber auch wir, und das sagt er so schön, wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas anderes oder etwas als Evangelium entgegen dem Verkündigten, steht es bei euch auch so, dem Verkündigten, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, dann sagt Paulus, ja nun, dann hat er eine andere Meinung, seid lieb zu ihm, denn er ist euer Bruder. Dann sagt Paulus, er sei verflucht. Nun wusste ich als katholischer Theologiestudent, dass ja der Paulus nicht gerade Freund des Petrus war. Und da dachte man natürlich, der Paulus, der war ein Fanatiker. Wir sagten einfach, du, der spinnt einfach. Mit solchen Leuten kannst du nicht verkehren. Unmöglich. Das sind Fundamentalisten. Da kannst du nicht diskutieren. Ist nicht möglich. Später war ich froh, dass man da nicht diskutieren kann. In Bezug auf die Wahrheitsfindung gibt es keinen Dialog. Dialog kann höchstens nützlich sein als Hilfe für den Einstieg in ein Gespräch mit einem Suchenden. Aber in Bezug auf Wahrheitsfindung, wenn zwei Kirchen behaupten, beide hätten voll die Wahrheit und nun wollen sie dialogisieren, was heißt das, nichts anderes? Man versucht sich diplomatisch übers Ohr zu hauen. Und jetzt nehmen wir an, eine Kirche ist wirklich christusgemäß und die andere nicht. Ja, dann wird diejenige, die christusgemäß ist, da hat sie schon mal einen gewaltigen Fehler gemacht, dass sie sich erstmal einlässt, mit dem anderen zu dialogisieren in Bezug auf Wahrheitsfindung. Und wenn sie es trotzdem macht, muss sie wissen, das ist ein Axiom Gottes, ein Gesetz Gottes, wird sie untergehen. Da wird das Gericht Gottes gleich wirksam. Denn Gott lässt seiner nicht spotten. Was uns nicht gehört, darüber haben wir nicht zu dialogisieren. Wer sind wir denn? Und die andere Kirche, die natürlich schlau ist wie ein Fuchs und alles vermischt und mischt, um ja die ganze Welt irgendwie zusammenzuhalten und im Griff zu halten, die wird siegen. Weil eine solche Dialogform nicht aus dem Geiste Gottes kommt, sondern eben aus dem Geiste der Finsternis, aus der Dunkelheit heraus und versucht den anderen natürlich klein zu kriegen. Darum sagt Paulus, er sei verflucht. Oh, ihr Lieben, das hätte ich als Pfarrer, als Vikar in Zermatt nie gewagt zu sagen. Da wäre mir wahrscheinlich gleich übel geworden. So etwas Unmögliches, Diskriminierendes. Nein, damals dachte ich auch, es darf jeder seine Meinung haben, nur eines darf er nicht, den Papst kritisieren. Und dann, wenn er seine Meinung hat und er sagt, der Papst ist auch ein guter Kerl, also bitte, nein, er ist, er ist der größte Evangelist und so weiter, dann galt das schon, du bist katholisch, du bist nicht mehr weit entfernt vom Heil. So dachten wir als Katholiken, du bist ganz nahe. Es fehlt dir noch zwar etwas, ich muss da immer ein bisschen schmunzeln, wenn diese katholisch-konservative Richtung von Erzbischof Lefebvre, die Bruderschaft Pius X., weil die bekommen ja viele Briefe auch von Freikirchlern, weil sie sich gegen den Papst stellen und ihn als den Antichristen bezeichnen. Das sind mehrere Millionen Katholiken, die im Laufe der Jahre rausgegangen sind. Und jetzt seit dem 31. Oktober 1999, als in Augsburg die Beerdigung der Reformation gefeiert wurde, also in Rom wurde die gefeiert, so kann man sagen, da sind Millionen wieder rausgegangen aus der katholischen Kirche, weil sie sagten, diese geistliche Hurerei, die können wir nicht akzeptieren. Die heilige katholische Kirche ist verraten und sind weg. Und es ist interessant, sie, weil sie sind vor allem alles Gelehrte, Akademiker, die da rausgegangen sind, auch viele Theologen, und da fragen sie manche an. Und da heißt es immer wieder, du bist nicht weit vom Heil. Nimm noch die Sakramente an und dann bist du wahrer Jünger Christi. Ich habe das schon oft gelesen, ich habe 3 der Zeitungen abonniert, um zu wissen, was da in diesen höheren Kreisen jener Katholiken, die rausgegangen sind, aber die Theologie quasi vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil vertreten, obwohl der Papst ja das Gleiche vertritt wie sie, aber nur, dass er eine andere Taktik eingesetzt hat, um die Evangelischen zu gewinnen. Ihr Lieben, Paulus sagt klipp und klar, er sei verflucht. Und auch die Begegnung Jesu mit Nikodemus, da lässt sich Jesus in keinen Dialog ein. Er sagt ihm klipp und klar, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, von oben geboren, absolut gottgehorsam wirst, kannst du nicht eingehen ins Reich Gottes. Ich meine, auch Jesus hätte hier, versteht ihr, uns war das damals alles zu radikal. Auch Jesus hätte hier doch sagen können, ja hör mal Nikodemus, du bist ein feiner Kerl, du bist immerhin angesehen. Du bist Ratsherr, du bist Pharisäer, du bist Lehrer, ja, was hast du alles? Du bist so berühmt. Na, du bist schon gut. Du hast nur ein bisschen eine andere Ansicht als ich. Aber so schlecht ist die nicht. Denn du bist ein ernsthafter Mann. Und ich glaube nicht, dass du einen schlechten Ruf hast, schlechte Referenzen, dass man was Negatives über dich sagen könnte, Herr Nikodemus. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Oder trinken wir miteinander noch einen der besten Weine Israels. Nichts von dem, gell? Also ich bin nicht dagegen, wenn man miteinander ein Glas Wein trinkt, aber ich meine, versteht ihr, er lässt sich nicht in so eine geschliffene, diplomatische Art ein, sondern er sagt ganz klar, das ist unser Auftrag, so ist es. Und ja, dieser Nikodemus hat ja nachher mitgeholfen, dem Herrn eine würdige Grabstätte zu bereiten. Und ich denke, der hatte sich gerade durch diese Entschiedenheit Jesu Christi auch klar entscheiden können. Er hat gespürt, das ist nicht so ein Hippie, also damit möchte ich die Menschen verurteilen, so ein Philosoph, der da durch die Lande wandert, so ein verirrter Nazarener, sondern da ist wirklich, was der zu sagen hat, das ist schon das, was die Propheten vorausgesagt haben. Und Paulus folgt seinem Meister und in Bezug auf die Wahrheitsfindung geht er keine Kompromisse ein. Und das Schöne an Paulus, das Demütige, wenn wir weiterschauen, in den Versen 11 und folgenden, da legt er Zeugnis ab und sagt auch, dass sein Evangelium nicht menschlicher Art ist. Gell? Nicht von menschlicher Art. Ich habe es nämlich weder von einem Menschen empfangen, noch erlernt, sondern durch Offenbarung Jesu Christi. Und jetzt hätte Paulus sagen können, bitte, ich bin mehr als die anderen Apostel. Ich bin viel mehr. Denn ich habe direkt vom Herrn empfangen und habe sofort verstanden. Aber ihr, was habt ihr alles quer und falsch und schräg verstanden? Nein, dann heißt es unten im Kapitel 2, darauf nach 14 Jahren zog ich wieder nach Jerusalem hinauf mit Barnabas und nahm auch Titus mit. Ich zog aber einer Offenbarung zufolge hinauf und legte ihnen das Evangelium vor, wie der Herr ihm in der Offenbarung gezeigt hat, und er hat es angenommen, geh hinauf nach Jerusalem, dass ich unter den Nationen predige, den Angesehenen aber besonders, damit ich nicht etwa vergeblich laufe oder gelaufen wäre. Also Paulus geht gleichsam zu denen, die als Säulen des Glaubens galten, Jakobus, Kephas und Johannes, im Vers 9 von Galater 2. In Vers 6 heißt es, die Angesehenen haben mir nämlich nichts zusätzlich auferlegt. Und es heißt dann weiter unten, ja, also wir können jetzt nicht alles lesen, lesen Sie das mal nach, das ist sehr interessant, im Vers 9. Und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben worden ist, gaben Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen angesehen werden, mir und Barnabas den Handschlag der Gemeinschaft. Es war Paulus wichtig, dass sie alle genau dasselbe Evangelium, nicht indem man was abmacht und dialogisiert und dann kommt man diplomatisch zu einem Resultat. Du Kephas, du gibst mal das auf und ich Paulus gebe mal das auf, könnten wir uns finden und der Jakobus gibt noch was rein und der Johannes, der schweigt mal und jetzt sind wir eins. Dann nicht so. Nein, Paulus kam mit dem Evangelium, das er vom Herrn geoffenbart bekam, und auch Jakobus und Kephas und Johannes kamen mit dem Evangelium und siehe da. Und siehe da, sie waren eins in Christus. Und dann kommt gleich die Begebenheit, und das ist auch für mich ein Akt der Demut des Paulus inzwischen geworden, wie er in Antiochien dem Petrus entgegentritt. Wie gesagt, ich habe das damals als vollkommen daneben angesehen. Nach katholischer Denkweise darf niemand gegen einen Papst was sagen. Denn man sagt ja was gegen den heiligen, dreifaltigen Gott. Das ist ja identisch von der Dogmatik her. Pius der IX. Hat das als letzter mal wieder deutlich ausgesprochen. Die anderen Päpste glauben das auch. Aber Pius der IX. Und dann hat man klugerweise es nicht mehr so betont. Er sagte noch, als er sich mit Gewalt, buchstäblich mit Gewalt zum Unfehlbaren erklären ließ, was ja eigentlich schon Praxis war, in Glaubensfragen und Sittenfragen, Kraft seines Amtes als Nachfolger Petri, ex cathedra, das heißt eigentlich auf dem Stuhle Petri, dann ist alles zum Heile, was er lehrt, notwendig. Sonst kann man nicht gerettet werden. Und da hat er gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, sagte der Papst klar und deutlich allen Bischöfen der Welt. Weil die meisten wollten ihm das nicht als Dogma zugestehen, also eine dogmatische Aussage schaffen, die ihm zugesteht, dass er in Glaubensfragen und Sittenfragen irrtumslos entscheidet. Und da sind die meisten weggejagt worden und nur noch ein paar italienische Bischöfe, die abhängig waren von ihm, und die haben ihm dann das gegeben, was er haben wollte. Und dann sehen wir, wie furchtbar, als das Dogma mal stand, hat kaum ein Bischof noch gewagt, etwas dagegen zu sagen. Da haben alle gezittert, rund um den Globus. Denn dann glaubten sie auch, jetzt hat doch Gott gesprochen. Da sehen wir, wie diese starken Männer schwach sind. Buchstäblich. Nicht eine Schwäche in Form von Demut, sondern Angst. Angst, Angst und noch einmal Angst. Der Außenstehende hat den Eindruck, du, die sind eins. Da kann man was lernen. Nein, die Angst beherrscht diese Szene. Und wir sehen dann, wie Paulus dem Kephas entgegentritt. Und wie der Kephas demütig genug war, von ihm zu lernen. Buße zu tun und sich wieder ganz dem Evangelium einzuordnen. Man muss diese Verse nachlesen. Wir haben heute Abend nicht die Zeit dazu. Und ihr Lieben, davon sollten alle für alle Zeit lernen, dass nichts von dem preisgegeben werden darf, was des Christus ist. Das müssen wir so betonen jetzt, weil es unsere Freiheit beinhaltet. Sonst kommt Sklaverei über uns. Und nun könnt ihr noch viele Stellen anfügen, aber die meisten von euch wissen das. Auch Johannes sagt ganz klar im zweiten Brief und im ersten Brief, wer weitergeht, nicht in unserer Lehre bleibt, hat Gott nicht, hat weder den Vater noch den Sohn. Ich meine, das ist doch deutsch und deutlich. Kann man das noch anders sagen? Also der Ausdruck deutsch und deutlich sagen wir, das hat nicht mit dem Deutschen zu tun, sondern mit der Sprache, gern, ist, dass man das falsch versteht. Das sagen wir so. Und auch Petrus sagt, dass falsche Lehrer kommen werden. Paulus sagt im 2. Timotheusbrief ganz klar und deutlich, ihr Lieben, vor allem diese drei, Paulus, Johannes und Petrus, die sagen unmissverständlich klar, wer darüber hinausgeht, wer, es kommen falsche Lehrer und sie werden daneben laufen und warnen. Am liebsten würde ich heute Abend nur all diese Stellen jetzt miteinander durchgehen. Aber ihr wisst das meiste und es ist gut, wenn Sie Zeit haben in den nächsten Tagen, schauen Sie mal in der Konkordanz nach unter Lehre. Unter Lehre, mal alle Parallelstellen, da jubelt unser Herz auf und da freut man sich, dass man in dieser Lehre bleiben darf und wenn man auch deswegen in Zukunft immer mehr als Fundamentalist und als Spinner und als Querschläger und Einzelgänger, die Basler Zeitung hat für uns geschrieben, ein paar Einzelgänger bringen da die Stadt durcheinander. Ein paar Einzelgänger, ja, das macht uns nichts mehr. Also das ist vorbei. Das sage ich nicht in Stolz und Arroganz, aber weil uns unser Meister und diese Zeugen bis heute so gegenwärtig sind, diese Wolke von Zeugen, was sollte uns da noch Angst einflößen? Und wer die Schrift kennt, weiß, so muss es ja kommen. Also wir erkennen aus dem Gesamten zusammenfassend, wer nicht in Christus bleibt, und seine hohe Autorität nicht anerkennt, indem er auch seine Lehre weitergibt, der steht unter dem Fluch. Und das ist ganz was anderes, wenn einer, der zur Kirche gehört, unter dem Fluch steht, oder irgendein Mensch, ein Kommunist, ein Atheist, überhaupt sagt, ich glaube nicht an Christus. Der steht besser da. Das müssen wir bedenken. Und damit will ich auch hinübergehen zu praktischen Sachen, das heißt, die uns jetzt praktisch betreffen. Der neue Codex Iuris Canonici, das neue Kirchenrecht, ermahnt in mehreren Artikeln alle Katholiken, dass sie alles meiden sollen, was nicht der katholischen Dogmatik entspricht. Und der Papst hat in den letzten Jahren und Kardinal Ratzinger haben dauernd im Osservatore Romano Artikel veröffentlicht oder die Theologen aufgefordert, absolut alles, diesen Detail in allen ökumenischen Gesprächen, im Herzen zu verteidigen, zu bewahren. Man muss das im Dialog nicht vorbringen. Nein, so klug, das weiß jeder Theologe, das bringt man nicht vor. Aber im Geist und in der Gesinnung muss die katholische Dogmatik, dass diese Kirche, die absolut alleinseligmachende ist, muss weiter bewahrt bleiben. Und dann werden die Gläubigen aufgefordert, alles zu halten und jede irrige Auffassung zu meiden. Im Artikel 754 Kanon, das neue Kirchenrecht, hat ja 1752 Gebote und Verbote. Das kann man kaufen, dieses Buch. Eine Seite ist immer lateinisch, das ist die Sprache der Kirche, und das andere in den Sprachen der Welt, in den einzelnen Muttersprachen. Und der Artikel 754 sagt, alle Gläubigen sind verpflichtet, die Konstitutionen und Dekrete zu befolgen, welche die rechtmäßige Autorität der Kirche zur Vorlage einer Lehre und zur Verwerfung irriger Auffassungen erlässt, vor allem aber solche des Papstes oder des Bischofskollegiums. Die Gläubigen, heißt es in Kanon 752, müssen also sorgsam meiden, was ihr, der katholischen Lehre, nicht entspricht. Oder, das wird ja auch durch das gemeinsame Festhalten der Gläubigen unter der Führung des heiligen Lehramtes offenkundig gemacht. Daher sind alle gehalten, diesen Glaubenswahrheiten entgegenstehende Lehren jedweder Art zu meiden. Kanon 750. Also es ist klipp und klar vom Kirchengesetz her, dass er selig macht, die Befolgung. Es gibt mit allen nicht-katholischen Christen keinen Konsens. Das ist nie und nimmer möglich, in keiner Weise. Natürlich im Dialog schon so, gell? Aber grundsätzlich hinter dem Vorhang, da bleibt alles beim Alten. Dieses Vorgehen ist nur eine Taktik. Und dann möchte ich noch auf das Zweite Vatikanische Konzil hinweisen. Ich möchte allen empfehlen, also die Zeit haben, mal die dogmatische Konstitution über die Kirche zu lesen. Dieses Buch enthält alle Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils. Und da sind einige Seiten drin, die das Dogma über die Kirche, über die katholische Kirche wiedergeben. Und da gibt es nichts zu rütteln und zu schütteln dran. Es müssen alle Dogmen, die durch die Zeit hindurch festgelegt sind, sind bleibend gültig, weil der Heilige Geist sie gegeben hat. Und da kann niemand dran rütteln, so lehrt es die katholische Kirche. Und sagt zum Beispiel, manche von euch haben das schon gehört, im Artikel 14 von dogmatische Konstitution über die Kirche, das heißt, es ist teils notwendig, das zu beachten. Wer dagegen lehrt oder dagegen glaubt, ist der ewigen Verdammnis preisgegeben. Und dann heißt es hier, gestützt auf die Heilige Schrift und die Tradition lehrt die katholische Kirche, dass diese pilgernde Kirche zum Heilen notwendig ist. Dann heißt es, darum können jene Menschen nicht gerettet werden. Man möge das hören. Aber gut, das interessiert ja die protestantischen Köpfe nicht mehr. Die müssen das ja wissen. Kann doch mir keiner sagen, von einem Landesbischof lutherischen, das habe ich noch nie gehört. Dann müsste er sofort abgesetzt werden, wenn er das nicht weiß. Und auch von den freikirchlichen Häuptern in den Gemeinschaften oder Gemeinden, die müssten abgesetzt werden. Solche Hirten, die haben kein Recht, auf jeden Fall nicht von Gott her, eine solche Verantwortung inne zu haben. Da heißt es, darum können jene Menschen nicht gerettet werden, die um die katholische Kirche und ihre von Gott durch Christus gestiftete Heilsnotwendigkeit wissen, in sie aber nicht eintreten oder in ihr nicht ausharren wollen. Und wenn wir nachher einen Text lesen, bei der Eröffnung der letzten Ablasspforte, wo 23 protestantische Gemeinschaften dabei waren, dann müssen wir wissen, dass der Papst das im Kopf hat bei dieser Ansprache. Und auch alle Kardinäle und Erzbischöfe, die die Protestanten da einander reichten, die hatten nichts anderes im Kopf als das, darum können jene Menschen nicht gerettet werden, die um die katholische Kirche und ihre von Gott durch Christus gestiftete Heilsnotwendigkeit wissen, in sie aber nicht eintreten oder in ihr nicht ausharren wollen. Also ich habe keine Chance mehr. Und alle ehemaligen Katholiken haben keine Chance mehr nach katholischer Lehre. Und wir alle haben keine Chance. Und alle Juden der Welt, die bleiben auf ewig verdammt, solange nicht ein Papst auftritt und sagt, wir nehmen diese Dogmen zurück. Aber es kann er nicht, weil er dann sagen müsste, der Heilige Geist hat sich im Jahre 1300 so geirrt, als er durch den Papst X sprach. Und das wird der Papst nie tun. Wie könnte er einen Bruder verraten? Und das ist das Prinzip der Päpste. Das gibt es nicht, dass ein Papst den anderen verraten würde. Lieber sterben. Christus verraten, das ist kein Problem. Er hat aber die Päpste verraten. Nie und nimmer. Und da sehen wir diesen hohen Stellenwert über allem. Darum also kann niemand gerettet werden. Das gilt auch heute. Und das wissen die katholischen Führer alle. Und die freuen sich, dass sie das alles öffentlich schreiben dürfen. Und sie wissen, die lesen das alle nicht. Kümmert sie nicht. Sie haben keine Liebe zu ihren Herden, diese Führer der protestantischen Kirche. Das haben die so lange gemerkt, der Vatikan. Das ist keine Liebe in den Herzen der protestantischen Führer. Die verraten alles. Und dann kann man alles ja öffentlich machen. Sie lesen es ja doch nicht. Und sie reagieren ja doch nicht. Mancher ist mal etwas verlegen, aber stumme Hunde, entschuldigt, wenn ich das sage, stumme Hunde im wahrsten Sinn des Wortes. Dann heißt es, jene werden der Gemeinschaft der Kirche voll eingegliedert, hört ihr, voll eingegliedert, die im Besitze des Geistes Christi, das könnten wir noch verstehen, im Besitze des Geistes Christi, aber dann heißt es, ihre ganze Ordnung, die der katholischen Kirche, und alle in ihr eingerichteten Heilsmittel annehmen. Alle in ihr eingerichteten Heilsmittel annehmen. Warum Heilsmittel? Weil das Dogma sagt, die Definition der Sakramente, nur der katholisch geweihte Priester hat die Heilsmittel in sich, Kraft des Amtes, durch die Handauflegung, und er vermittelt die Fülle, indem er den Ritus vollzieht und die Worte spricht. Das gehört zum Ritus, zur Vermittlung der Gnade und des Heils. Und nur er kann eine Messe, ein Messopfer darbringen, weil nur er hat die Macht, Gott zu befehlen, an jedem Tag da in die Hostie reinzukommen. Das hat der Protestantische eben nicht. Und das hat nur der katholische Priester. Und darum kann man sich eben nur beugen zu den Protestanten und sie an sich ziehen. Dann heißt es weiter, zum Beispiel im Dekret über Ökumenismus, ganz klar, und ich möchte das noch einmal betonen, wir haben das hier das letzte Mal schon gesagt, im Artikel 3, man kann das nachlesen, Dekret über Ökumenismus, sind nur ein paar Seiten, das kann man herauskopieren und lesen, und da wird von den Spaltungen gesprochen, und es wird, die Kirche sagt, Paulus hat die Spaltungen gerügt. Versteht ihr, es wird immer etwas Biblisches reingenommen, aber so verkehrt und verdreht in einem ganz anderen Zusammenhang wieder hineingelegt, dass der Katholik dauernd sagen muss, ja, die zitieren ja dauernd die Bibel, die Päpste, was sagen denn die anderen da? Aber sie können es ja nicht prüfen. Kaum ein Katholik kann das prüfen. Von über einer Milliarde sind vielleicht 10.000 auf der ganzen Welt, die das prüfen könnten, vom Volk. Aber sonst niemand. Man muss mal dieses Verhältnis anschauen. Denn der Katholik wird stets zur Unmündigkeit hin erzogen in Bezug auf Glaubenssachen. Das ist die Nummer 1 des Klerus. Man muss den Katholiken in der Unmündigkeit bewahren und halten und ihm nur das geben, was ihn noch mehr an das System bindet. Aber die Wahrheit darf nie, aber auch nie gepredigt werden. Obwohl man dauernd sagt, und die Wahrheit ist das, und wir sagen die Wahrheit, und Jesus ist die Wahrheit, versteht ihr? Es wird alles das wohl gebraucht, in der Wortlaut, alles das entspricht, sind biblische Sachen. Aber der Inhalt ist immer ganz was anderes. Und wenn man den schluckt, dann wird man unfähig gemacht. Und so geht es den Protestanten, wenn sie mal den katholischen Inhalt schlucken, dann ist ihnen jegliche Erkenntnis genommen, weg dahin, und sie sind Sklaven geworden. Und so sagt das Zweite Vatikanische Konzil, und das hat ja Millionen davon gejagt von Katholiken, und das ist das erste Mal in der Geschichte, sagt, dass bei den Protestanten, den getrennten Kirchen, auch, ja sogar viele und bedeutende Elemente und Güter, aus denen insgesamt die Kirche erbaut wird und ihr Leben gewinnt, existieren können. Und da haben sich die meisten gefreut auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil, dass sowas nun möglich ist, dass ein Papst zugesteht, die Protestanten haben auch das Heile. Nein, die Protestanten haben nicht das Heile. Sie haben nur einzelne Teile der Wahrheit. Die haben sie mitgestohlen. Luther hat vieles geplündert in der katholischen Kirche und ist davongerannt. Und andere haben es früher auch versucht, aber die hat man noch rechtzeitig erwischt und dem Feuer übergeben. Aber Luther, der entging, und der Calvin und der Zwingli auch. Und dann viele andere. Aber die haben so viel gestohlen, die haben die katholische Kirche buchstäblich ausplündern wollen. Aber da hatte man damals auch noch rechtzeitig es doch noch in den Griff bekommen. Und dann sagt die Kirche klar und deutlich, und das ist Kirchengesetz, all dieses, das von Christus ausgeht und zu ihm hinführt, gehört rechtens zu der einzigen Kirche Christi. Und jetzt sagen manche, ja, zu dir gehören in der Ökumene alle zur Kirche Christi. Nein, das ist nicht so gemeint, sondern zur katholischen Kirche. Und dann heißt es in diesem Artikel 3, denn nur durch die katholische Kirche Christi, die das allgemeine Hilfsmittel des Heiles ist, denn nur sie hat ja 7 Sakramente und auch die Orthodoxen stehen nahe und andere Kirchen, aber nicht so, sie haben nicht die ganze Fülle, denn nur der katholische Priester, und ich betone es noch einmal, hat alle Heilsmittel in der Hand, die Hilfsmittel des Heiles. Darum sagt die katholische Kirche, denn nur durch die katholische Kirche Christi, die das allgemeine Hilfsmittel des Heiles ist, kann man Zutritt zu der ganzen Fülle der Heilsmittel haben. Verstehen wir das? Die Fülle der Heilsmittel, die ist in der katholischen Kirche. Und die gehört dem Klerus, kann es so sagen. Und alle, die kommen, bekommen über den Klerus von dieser Fülle zugeteilt. Und wenn jemand eben nicht über den Klerus, über die Geistlichkeit in den Himmel rein will, kommt er eben nicht rein. Und das ist ein furchtbarer Psychoterror, mit dem man über Jahrhunderte und Jahrhunderte die Menschen terrorisiert hat. Darum will jetzt der Papst um Vergebung bitten am übernächsten Sonntag, dem ersten Fastensonntag. Ja, das haben wir hier. Am 12. März wird der Papst die ganze Welt um Vergebung bitten. Für alle Sünden der Söhne und Töchter der Kirche. Und es wird euch auffallen, wenn ihr das hört und lest, er wird nie sagen, die Sünden der Päpste. Denn die Päpste haben doch das Volk immer angetrieben und gelehrt, wie man 20 Millionen Juden umbringen soll und wie man auch alle anderen, die Heretiker, umbringen soll. Das sind die Päpste gewesen. Und die Päpste haben die politischen Behörden gezwungen, genötigt, die Sache praktisch auszuüben. Aber da haben wir schon damals in der Vorbereitung auf das Jahr 2000, als ich noch Pfarrer war, wurde das überall festgehalten, die Päpste sind persönlich völlig sauber. Sie konnten es gar nicht, weil der Heilige Geist in ihnen war. Und der Heilige Geist kann nicht sündigen. Das ist eine raffinierte Theologie. Und so spricht der Papst dauernd von den Söhnen und Töchtern, den Sünden der Söhne und der Töchter. Statt ehrlich zu sagen, die Päpste, wir, ich, der Petrus, wenn schon das auf Petrus zurückgezogen wird. Und das wird eine Tragödie sein der Irreführung. Da wird die ganze Welt irregeführt. Denn hier hält man an allen Dogmen fest, dass alle verdammt sind. Gell? Und hier bietet man Versöhnung an. Und bei der nächsten Gelegenheit, wenn alle nahe genug gekommen sind, wird man sich wie Wölfe über sie werfen. Glaubt mir, das ist nicht falsch. Ihr werdet sehen. Die Geschichte hat es bestätigt bis heute. Bis zu dieser Stunde. Und die Zukunft wird das auch bestätigen. Denn diese Institution, und ich habe es in dieser Woche gesagt, von der alle Theologen, die seriös Geschichte studieren, sagen, bei Leo, Papst Leo dem I., er war der erste Papst, gell, im 5. Jahrhundert, da ist etwas entstanden, eine Institution, etwas in der Welt, das sich nicht auf Jesus Christus berufen kann. Auch nicht auf das Zeugnis der Apostel. Das sagen alle, auch die katholischen Theologen sagen das. Das, was damals entstanden ist im 5. Jahrhundert, vom 4. Jahrhundert angefangen, über Kaiser Konstantin, es hat schon vorher angefangen. Dieses Neue, das alles vermischt, das ist etwas, was dem Evangelium und dem Zeugnis der Apostel völlig fremd ist. Absolut fremd. Und das sollten wir doch wissen, was würde uns denn noch halten, einem solchen System zu huldigen? Weil viele liebe Menschen darin sind. Natürlich, da sind Millionen liebe Menschen drin. Aber wenn mir jemand sagen kann von der Schrift her, wenn so und so viele Prozent liebe Menschen aufrichtig in einer Organisation sind, dann sollst du auch dabei sein. Dann würde ich sofort dabei bleiben. Aber die Schrift belehrt mich eines völlig anderen. Wenn du wahre Liebe hast, zu Gott und zu den Verlorenen, dann folge Jesus Christus. Geht aus ihr. Also diese Kirche sagt, denn nur durch die katholische Kirche Christi und katholisch verstanden im katholisch-dogmatischen Sinn, mit dem ganzen dogmatischen Inhalt der 2000 Jahre, die das allgemeine Hilfsmittel des Heiles ist, kann man Zutritt zu der ganzen Fülle der Heilsmittel haben. Und dass sie eben rechtens zur einzigen Kirche Christi gehört, die ganze Fülle, auch die Teile, die da gestohlen worden sind von den Waldensern, Baptisten, Methodisten und all diesen verschiedenen Gemeinschaften und Kirchen, alle müssen völlig eingegliedert werden, sagt das Konzil. Und das ist nichts Neues, das gehört zum Wesen des Vatikans. Die müssen wir alle zurückholen. Und da gibt es keine Pause, gell? Keine Pause, keine Verschnaufpausen, das hat sich gelohnt. Nun stehen wir vor der Realität, dass das geworden ist. Und natürlich müsste man jetzt alle Irrlehren aufzeigen, aber wer den neuen Ros, Glaube der Kirche, Friedrich Bustet Verlag, kauft, dieses Büchlein, das sollte jeder Theologe haben. Wer das anschaut, die Definition der Sakramente, was Sakramente sind und die einzelnen, was Gnade ist, und da drinnen wird ganz klar, das Zeugnis der Schrift verdammt. Wir haben das schon oft gesagt. Ich möchte doch nur diesen Vers in Bezug auf die rechtfertigende Gnade, diesen Artikel 509, 9 Ros, gegen die Reformatoren, hat das Konzil von Trient festgelegt gegen alle Reformatoren. Und man hoffte, sie damit schwach zu machen und sie damit zitternd zu machen, dass sie zurückkämen. So hat man das Dogma geschaffen, wer sagt, die Sakramente des neuen Bundes, die sieben Sakramente, seien nicht zum Heil notwendig. sondern überflüssig. Und die Menschen könnten ohne sie oder ohne das Verlangen nach ihnen durch den Glauben allein von Gott die Gnade der Rechtfertigung erlangen, der sei verflucht. Ja, ihr Lieben, das ist doch das ganze Inhalt des Evangeliums. Und das verflucht der Vatikan und der Papst hält daran fest. Und dass der Vorsitzende des Lutherischen Weltbundes, Herr Krause, sagt aber, guter Heiliger Vater, ja, Sie sagen ja Heiliger Vater dem Papst, hast du dich nicht geirrt? Aber wenn man jemandem Heiliger Vater sagt, kann man nicht mehr sagen, du irrst dich. Das kann man dann nicht mehr sagen. Und Krause müsste jetzt, wenn er im Geist des Evangeliums wäre, aufstehen und der ganze Lutherische Weltbund in Bewegung setzen und ganz nüchtern sagen, schaut, das sagt Christus, das sagen die Säulen des Glaubens, Jakobus, Kephas und Johannes und Paulus und die anderen, so und so. Darin haben wir Freiheit und Leben in Fülle. Und alles andere ist Sklaventum. Nein, sie schweigen. Sie schweigen. Und sie sagen, geht alle nach Rom, geht, macht euch zu Sklaven. Was sind das für Menschen? Wirklich, also da graut mir vor solchen Menschen. Und da merken wir, wie der Antichrist von innen heraus, er beansprucht, er sei die wahre Kirche und er sitze im Tempel und er hätte alle Macht. Und die Massen in solcher Weise von innen heraus kaputt macht, die Herden verführt und ihnen nicht hilft. Und die Schafe werden von den Wölfen zerrissen, haben ihren hellen Genuss dran und da freuen sie sich noch, diese Führer. Und sagen, ja, da muss man die Augen schließen und mitgehen. Ist doch nicht so schlimm. Ja, wie oft ist in der Schrift gesagt, nach dem eigenen Bauch, dass es ihre eigenen Meinungen setzen sie an vorderster Stelle und wehe denen. Und da ist auch vom Irrwahn die Rede. Und auch dieses, was ich da gesagt habe, in Artikel 509 über die Sakramente, ihr Lieben, wenn das nicht stimmt, das Herzstück nicht stimmt, dann stimmt nichts mehr. Dann stimmt nichts mehr. Und darum wird dann auch im Dogma über die Bibel unmissverständlich gelehrt, dass die katholische Kirche die Wahrheit nicht allein aus der Bibel, sondern auch aus der Tradition schöpft. Das möchte ich doch auch noch gerade vorlesen. Auch wiederum, die meisten von euch haben es schon gehört. Aber das Dogma sagt, in den Texten des Zweiten Vatikanischen Konzils über die Offenbarung, so ergibt sich, dass die Kirche, die katholische natürlich, ihre Gewissheit, ihr Wissen über alles Geoffenbarte nicht aus der Heiligen Schrift allein schöpft. Und wir wissen, das Wort Gottes ist inspiriert, absolut und heilig und irrtumslos. Ja, woher schöpft man dann? Man kann Christus und sein Wort nicht trennen. Da müsste man doch sagen, also das geht nicht, das ist eine andere Kirche, das ist etwas anderes. Dann so ergibt sich, dass die Kirche ihre Gewissheit über alles Geoffenbarte nicht aus der Heiligen Schrift allein schöpft. Daher sollen beide, die Heilige Schrift und die Heilige Tradition, mit gleicher Liebe und Achtung angenommen und verehrt werden. Damit sind wir völlig falsch. Dann kann jeder kommen und jeder kann uns eine Lehre aufzwingen. Also ich meine, es ist doch einleuchtend. Nur diese beiden Lehren, das sind doch gewaltige Irrtümer. Und davon hängt das Ganze ab. Ist es nicht schön, dass wir hier unterscheiden dürfen und einfach unsere Freiheit in Christus haben? Durch die rechtfertigende Gnade im Glauben an ihn. Also, ich weiß nicht, was daran so kompliziert ist. Aber da merken wir haben es mit geistlichen Mächten in der unsichtbaren Welt und er schlägt sich mächtig nieder hier rund um den Globus, wenn wir dann noch eben die Texte lesen, Kirche und Welt, die wir dieser Woche auch erwähnt haben, wie die Weltbischofskonferenz einen Diktator will. Dann Dokument Kirche und Welt, kann man nachlesen. Fordert das von der Welt die Freiheit von allen Regierungen, das zu vollziehen. Und das haben sie empfangen. So hat die Hierarchie noch nie eine solche Macht besessen wie jetzt. Aber das haben wir diese Woche schon gesagt. Nun, ihr Lieben, eines der gewaltigsten Ereignisse stattgefunden in der sogenannten Woche zur Einheit der Christen. Und der Vatikan hat gemeldet, das war der bisherige Höhepunkt im Heiligen Jahr. Wir lesen da, Das Ganze wird dann noch abgebildet, die verschiedenen Kirchen, vor allem die evangelischen Kirchen, die Freikirchen. Und der Papst hielt eine Ansprache an diesem sogenannten 18. Januar. Da wurde in Rom die letzte Ablasspforte eröffnet, die ökumenische. Das ist ja auch eine neue Kreation. Diese Ablasspforte war immer eine katholische, jetzt plötzlich ist sie eine ökumenische Ablasspforte. Und zwar heißt diese Pforte, es heißt Öffnung der heiligen Pforte in St. Paul vor den Mauern. Und ökumenischer Gottesdienst zum Beginn der Weltgebetswoche für die Einheit der Christen. Paulus gilt als der Apostel der Protestanten, Petrus als diese Patriarchalkirche benutzt, um den Protestanten entgegenzukommen. Kleines Zückerchen. Und dann sagt der Papst bei dieser Ansprache, liebe Brüder und Schwestern, also vielleicht muss ich zuerst Kirchen aufgelistet, aber unter anderem heißt es auch die Union von Utrecht, der Lutherische Weltbund, der Weltrat der Methodisten, die Disciple of Christ, die Pfingstkirche und der Ökumenische Rat der Kirchen besonders betont. Unter den Freikirchen und anderen Kirchen. Aber es werden alle orthodoxen Delegationen aufgezählt an alle großen Kirchen, die anglikanische Weltkirche, die lutherische Weltkirche und die verschiedenen Delegationen. Also die ganze Welt war unterwegs, um dem Papst zu huldigen. Und er sagt, liebe Brüder und Schwestern, der Apostel Paulus hat an die Gemeinde von Korinth geschrieben, durch den einen Geist werden wir in der Taufe alle in einen einzigen Leib aufgenommen. 1. Korinther 12, 13. Und eben die Taufe spielt die wesentliche Rolle. Das ist das Kennzeichen Nummer 1. Und der Papst sagt dann etwas weiter unten, die Taufe knüpft ein sakramentales Band der Einheit unter allen, die durch sie wiedergeboren wurden. Und da begegnen wir wiederum einer gewaltigen Irrlehre. Denn die katholische Kirche lehrt, dass wenn der Priester Wasser braucht, Öl und Salz, was zur Taufe gehört, das ist die Materie, und wenn er die vorgeschriebenen Worte des Papstes spricht bei der Taufe im Ablauf und die Intention hat, die Absicht, das zu tun, was der Papst will, dann hüpft durch sein Sprechen und seine Handlung die Gnade auf das Kind und es ist gerettet. Und darum ist jeder katholische Priester strengstens gehalten, das einzuhalten. Und dann sagt das Dogma, wenn eines von diesen drei Stücken fehlt, dann geht die Gnade nicht drüber. Das ist ja völlige Magie, absolutes Heidentum. Aber das nennt der Papst, wenn das geschieht, dann wird man gerettet, da brauche ich keinen Jesus Christus mehr. Was hat denn der da noch zu suchen? Merken wir, welche eine Bosheit sich hier versteckt. Ich habe heute noch nachgeschaut, zum Beispiel Basilius der Große, der ist in einem christlichen Elternhaus geboren, in Caesarea aufgewachsen und hat sich erst mit 29 Jahren getauft, als er sich seiner Sache gewiss war. Die Eltern haben den nicht getauft. Die nahmen das noch ernst, das war im 5. Jahrhundert. Damals vollzog sich der Übergang, weil die heidnische Kultur einfloss, damit kann auch die Kindertaufe in die Gemeinde rein. Das muss man betonen, weil der Papst setzt das ganze Gewicht auf die Kindertaufe, auf die Taufe. Gell? Die Glaubenstaufe ist für die katholische Kirche, man duldet das wegen der Ökumene. Aber in Zukunft soll das dann unterlassen werden, wenn wieder alle eins sind. Versteht ihr, im Moment wird die Glaubenstaufe, die Taufe der Erwachsenen noch akzeptiert oder bei äußersten Situationen, wenn jemand überhaupt gottlos aufgewachsen ist. Aber das Kirchen Erwachsene taufen und ihnen sagen, du musst warten, Kind bist du. Das widerspricht völlig, 180% gegen die heidnisch-magische Denkstruktur des Vatikans. Im 4. 5. Jahrhundert gab es drei Möglichkeiten der Taufe. Die meisten praktizierten noch die Glaubenstaufe, ab 200 schleicht sich allmählich die Kindertaufe rein. Und dann gab es drei Möglichkeiten. Die Glaubenstaufe, und auch schon die Kindertaufe und Konstantin zum Beispiel ließ sich erst vor dem Tode taufen. Dann bekam man die Taufe und die letzte Ölung gleichzeitig. Also die Taufe als Vergebung der Sünden und die letzte Ölung. Das heißt, viele in der Wirtschaft oder in der Politik tätig waren und nicht gerade die Brevsten waren, Konstantin war ja mehrfacher Mörder, solche dachten, Ich warte, und wenn ich merke, dass ich ins Sterben komme, lasse ich mich schnell taufen. Dann bin ich völlig frei für in den Himmel hinein. Versteht ihr? Das war die Mentalität. Das ist doch nicht christlich, das ist doch pur heidnisch. Und er gilt als der große Mann in der katholischen Kirche. Da war alles so kreuz und quer vermischt. Man versuchte, Strukturen reinzubringen. Und der Papst setzt den Akzent auch bei dieser Eröffnungsansprache auf die Taufe. Er sagt dann weiter, und er bringt sehr biblische Passagen, denn er weiß ja, zu wem er spricht. Das ist ja noch wichtig. Und er sagt, diese Worte, die jetzt Paulus, scheinen einen Kontrapunkt zum Gebet Christi zu bilden, alle sollen eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns eins sein, Johannes 17,12. Wobei wir jetzt eine ganze Woche über Johannes 17,21 sprechen könnten, denn da spricht Christus von ganz was anderem. Von solchen, die Christus erkannt haben und die von Christus erkannt sind. Das ist das tiefstinnigste, was es gibt. Aber nicht die eine Lehre vertreten, eine Meinung. Und dann summiert man das Ganze. Das meint Christus nicht. Ich glaube, das wissen wir alle hier. Das ist nicht gemeint. Da wird Christus buchstäblich verleugnet, wenn man das hier so in Verbindung bringt, bei diesem ökumenischen Gottesdienst. Es ist das Gebet Christi um die Einheit, das Gebet, das er im Angesicht seines Leidens und Sterbens an den Vater richtete. Ja, das stimmt. Ungeachtet unserer Widerstände bringt es weiterhin, wenn auch auf geheimnisvolle Weise, seine Früchte hervor. Entspringt nicht vielleicht aus diesem Gebet die Gnade der ökumenischen Bewegung, fragt der Papst. Denn das Zweite Vatikanische Konzil bekräftigt, der Herr der Geschichte hat in jüngster Zeit begonnen, über die gespaltene Christenheit ernste Reue und Sehnsucht nach Einheit reichlicher auszugießen. Und sagt dann, so ist unter der Einwirkung der Gnade des Heiligen Geistes eine sich von Tag zu Tag ausbreitende Bewegung zur Wiederherstellung der Einheit aller Christen entstanden. Und zitiert das Konzil, das Zweite Vatikanische Konzil, Unitatis Red Integratio. Das heißt Dekret über Ökumenismus, aber heißt eigentlich wörtlich übersetzt Wiedereingliederung. Ich meine, das ist dann deutlich. Die Wiedereingliederung der Protestanten, Red Integratio. Wir waren und sind dafür die Zeugen, sagt der Papst, denn das hatte man auf dem Konzil ja beschlossen, das hatten sie so gewollt. Wie können wir endlich die Gegenreformation abschließen? Die muss jetzt aufs Jahr 2000 zum Abschluss kommen. Das war eine Frage auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Und dann kam eben diese Ausarbeitung des Ökumenismus, wie man da vorgehen soll. Und der Papst sagte, die Weltgebetswoche für die Einheit der Christen findet heute in Rom ihren Auftakt mit dieser Feier, die wir gemeinsam begehen. Und dass zu Beginn eines neuen christlichen Jahrtausends, in diesem Gnadenjahr, das uns einlädt, noch entschiedener zum Evangelium umzukehren. Jetzt muss man sich das vorstellen, das hört jemand. Was? Der Papst sagt, jetzt im Jahr 2000 und vor Beginn des neuen Jahrtausends sollen alle Christen noch entschiedener zum Evangelium umkehren. Ja, da jauchzt unser Herz. Das wollen wir doch auch. Aber jetzt muss man wissen, dass er eben unser Evangelium versteht. Verdammt, wer sagt, man sei gerechtfertigt aus Gnade. Verdammt, wer sagt, die Bibel sei allein Quelle der Wahrheit. Sola Scriptura. Und verdammt, wer sagt, man werde nicht durch den Priester Kraft der vollzogenen Wandlung in der Messe und durch die Kommunion, die man isst, gerettet. Und so gibt es Dutzende, aber Dutzende von Verdammungen gegen das Evangelium. Und da wagt er zu sagen, ohne den Finger zu rühren, wagt er zu sagen, zu Beginn eines neuen christlichen Jahrtausends, in diesem Gnadenjahr, das uns einlädt, noch entschiedener zum Evangelium umzukehren, müssen wir uns mit noch inständigerem Gebet an den Heiligen Geist wenden, um die Gnade unserer Einheit zu erflehen. Und wenn man das Dokument nachliest, Einheit der Christen, dann wird betont, dass das Gebet die Seele der Ökumene ist. Und das ist ganz raffiniert. Man muss nicht über die Wahrheit reden und prüfen anhand der Schrift. Man muss beten, 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 versteht ihr? Das ist ganz raffiniert.
da gewinnt man natürlich die anderen, die es aufrichtig meinen. Und vor lauter Gebet weiß man nicht mehr, wo man steht. Ich wage das jetzt mal so zu formulieren. Der Papst sagt nie, nicht einmal sagt er, dass alle Kirchen ihre Lehren anhand Jesu Christi, seines Zeugnisses und an das der Apostel prüfen sollten. Ihr Lieben, nicht ein einziges Mal. Er spricht dauernd vom Konzil, was die Bischöfe weltweit beschlossen haben. Und der Papst kann immer entscheiden, ob er den Beschluss der weltweiten Bischofskonferenz aller Theologen der Welt bejahen will oder nicht. Und dem beugen sich weitgehend alle, sozusagen alle. Und dann sagt er, durch den einen Geist wurden in der Taufe alle in einen einzigen Leib aufgenommen. Also das heißt, ihr seid ja schon alle zusammen. Als betet mal weiter wie Protestanten, bis ihr ganz zurückfindet. Und er sagt dann in diesem Zusammenhang, wir wissen, dass wir noch getrennte Brüder und Schwestern sind. Ja, wie konnte er jetzt das sagen, nachdem er in Augsburg das Dokument unterzeichnet hat in Bezug auf die rechtfertigende Gnade? Ja, wo liegt denn da noch die Trennung? Und da wissen wir, es geht um die Messe, um das Messopfer, um das Amtsverständnis und um das Messopfer. Denn das Ziel der ganzen Ökumene ist ja, das hat das Konzil klar und deutlich festgehalten im Dekret über Ökumenismus im Artikel 4. Es sagt zuerst, wie man vorgehen muss, um die Evangelischen zu gewinnen, und dann wird gesagt, sodass dadurch allmählich die Hindernisse, die sich der völligen kirchlichen Gemeinschaft entgegenstellen, überwunden und alle Christen zur selben Eucharistiefeier, zur Einheit der einen und einzigen Kirche versammelt werden, die Christus seiner Kirche, also der katholischen, von Anfang an geschenkt hat, eine Einheit, die nach unserem Glauben unverlierbar in der katholischen Kirche besteht. Das ist das absolute Ziel, das erklärte Ziel. Alle sollen eines Tages wiederum wie im Mittelalter unter dem Schirm des Klerus Messe feiern. Da sieht man diese Finsternis heraufkommen, diese Dunkelheit. Wer das Mittelalter kennt, geschichtlich ein bisschen studiert hat, ihr Lieben, der möchte nie und nimmer da zurück. Wir müssen bedenken, dass die Päpste durch ihre Kriege und durch die Inquisition, ihre Geheimgarden, man schätzt 200 Millionen Menschen massakriert haben. Wer will denn das? Da frage ich, wollt ihr wirklich da zurück? Da müsste man alle Pfarrer der verschiedenen lutherischen Kirchen und der reformierten Kirchen fragen, wieso wollt ihr um alles in der Welt da zurück? Was ist mit euch los? Das muss man fragen, buchstäblich. Also wir haben es ja deutlich hier schwarz auf weiß, das Ziel ist, die katholische Messe. Und was das beinhaltet, ihr Lieben, da brauche ich wohl nichts mehr zu sagen. Und im Dekret über die Priester wird gelehrt, darum zeigt sich die Eucharistie, das Messopfer, das Jesus bei jeder Wandlung des Priesters ja geschlachtet wird und er ja den Christus macht, der das ewige Leben gibt. Darum zeigt sich die Eucharistie als Quelle und Höhepunkt aller Evangelisation, auch aller Ökumene. Denn die heiligste Eucharistie enthält ja das Heilsgut der Kirche in seiner ganzen Fülle. Also bitte, das ist so deutlich hier gesagt. Und nun sagt der Papst hier, dennoch, obwohl wir noch getrennte Brüder sind, haben wir uns überzeugt und entschlossen auf den Weg gemacht, der zur vollen Einheit des Leibes Christi führt. Der Vatikan gibt nichts preis. Und er sagt, wir haben uns auf den Weg gemacht. Das stimmt, die anderen einzufangen. Und die anderen, die rennen und sagen, ja, wir müssen jetzt weitermachen. Gut, es gibt jetzt einige, die ihre Stimme erheben und sagen, weswegen dürfen wir nicht an der Kommunion teilnehmen in der Messe? Wir sind doch jetzt eigentlich eins. Weil manche Priester das vor Ort ja schon machen. Aber das ist streng verboten. Weiter lesen wir dann, liebe Brüder und Schwestern, seid alle herzlich willkommen. Jedem Einzelnen von euch entbiete ich meinen Friedensgruß im Herrn, der uns versammelt hat. Zugleich danke ich euch von Herzen für eure Anwesenheit, die ich sehr zu schätzen weiß. In jedem von euch will ich mit dem heiligen Kuss, Römer 16,16, alle Mitglieder der verschiedenen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften grüßen, die ihr würdig vertretet. Kirchen sind die traditionellen Kirchen und die verschiedenen kirchlichen Gemeinschaften sind alle Freikirchen. Aser grüßte herzlich und teilt mit allen den Bruderkuss. Da bin ich heute, ich sage es ganz offen, ich bin so froh und dem Herrn zutiefst dankbar, musste ich am 18. Januar diesen Judaskuss nicht entgegennehmen. Glaubt mir das. Ich habe aufgeatmet, ich habe dem Herrn gedankt, das ist nicht egoistisch, aber in Anbetracht des Ganzen, auch in der Geschichte, es geht ja um Christus natürlich und das Heil der Menschen. Ich habe gedacht, wie bin ich froh, ich bin noch im letzten Augenblick davongekommen. Versteht ihr? Ich empfinde das so. Und freue mich um jeden, der diesem Moloch entgeht. Verzeiht, wenn ich das so formuliere. Aber es verdiente eine solche Institution andere Titel, die so raffiniert die Menschheit zu Fall bringt. Und dann spricht er wiederum von der Taufe und sagt, willkommen zu diesem Treffen, das einen Schritt nach vorn bedeutet im Hinblick auf die Einheit im Heiligen Geist, in dem wir getauft sind. Und dann sagt er wieder, es gibt nur eine Taufe, die wir empfangen haben. Sie knüpft ein sakramentales Band der Einheit unter allen, die durch sie wiedergeboren wurden. Ich verstehe das nicht, dass die Pfingster nicht aufgestanden sind und gesagt haben, hoppla Papst, wir sind nicht durch die Taufe wiedergeboren. Dass kein Methodist aufgestanden ist und kein anderer. Könnt ihr das verstehen? Nicht einer hat was dagegen gesagt. Und alle nicken, wenn der Papst diese Irrlehre verbreitet. Da merken wir, wie spät es ist, von wessen Geist diese Leute bereits gefangen sind. Dann sagt er, sie ist Wasser, das reinigt, Wasser des Lebens. Sie macht es uns möglich, die einzigartige Tür zu durchschreiten, die Christus ist. Also versteht ihr umgekehrt, gell? Und das hat der Paulus im hohen Bogen verworfen. Wenn man den Galaterbrief liest, da hat er gesagt, nicht eine Stunde haben wir diesen falschen Brüdern nachgegeben, sagt Paulus. Da freue ich mich immer. Früher habe ich mich geärgert. Aber jetzt freue ich mich. Nicht eine Stunde, sagt er, haben wir denen nachgegeben, die das Evangelium umkehren wollten. Gell? Zuerst eine rituelle Handlung, Beschneidung, weiß der Kuckuck was. Und dann könnt ihr zu Christus rein. Gell? Und der Papst hat zuerst dieses Ritual und dann tanzt dann. Gell? Die einzigartige Tür zu durchschreiten, die Christus ist. Ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Johannes 10,9. Christus ist die Tür zu unserem Heil. Sie führt zur Versöhnung, Frieden und Einheit. Christus ist das Licht der Welt, Johannes 8,12. Wir sind gerufen, uns ihm völlig gleich zu gestalten. Also, ich weiß nicht, so raffiniert. Und jetzt müsst ihr sagen, so Brüder, jetzt raus mit den Dogmen, verflucht, wer glaubt, er sei gerechtfertigt, aus Glauben durch die Gnade. Und das müsste der Papst spätestens hier sagen, jetzt muss ich Buße tun für alle Päpste. Schluss damit. Oh, wenn er es machen täte. Ihr Lieben, was gäbe das? Manchmal denke ich, oh Herr, wenn es gerade möglich wäre, wenn der Kopf dieser Riesenbewegung Buße täte, das heilige Evangelium predigte, wie es uns geschenkt ist, diese Freiheit, das würde eine Erweckung geben. Nein, es ist nicht möglich. Der Prophet Jeremia sagt, da sagt der Herr, ich wollte sie heilen, ich wollte ihr die Möglichkeit geben. Sie wollte nicht. Babylon ist nicht mehr zu heilen. Leben nicht mehr zu heilen. Das haben alle, und das gilt für alle 2000 Jahre. Wie viele Katholiken, die aufgebrochen waren und anfingen, das Evangelium zu predigen. Da hätte Rom jubeln müssen, jedes Mal. Was wurde gemacht? Grausam verfolgt, hingeschlachtet, dem Feuer übergeben, gefoltert. Das erste große Folterhaus wurde in Rom gebaut. Und die schlimmsten Foltermethoden der modernen Zeit kannte Rom. Da waren Spezialisten am Werk. Ihr Lieben, das ist schlimm. Ich meine, da müsste man doch nicht mehr fragen und noch zaudern. Ja, der spricht er so biblisch, nimmt die Gestalt des Christus an, gleichsam des Apostels. Wir sollen dieses Licht in das neue Jahrhundert und neue Jahrtausend tragen. Das Symbol einer Tür, die sich öffnet, ist schlicht. Ja, übrigens, das war ja die Ablasspforte. Damit haben alle Anwesenden ja durch ihre Weisen schon Ablass empfangen vom Papst. Die kennen das nicht, wie das gemeint ist. Dann heißt es weiter, es verkündet allen, dass Jesus Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und wenn wir das Dokument lesen, Inkarnation ist Mysterium, da wird dann erklärt, dass die Türen, die geöffnet werden, in dieser Schrift, das kleine Schrift, kostet nicht viel. Übrigens, wenn man sie von einem bischöflichen Ordinariat hier in Deutschland bestellt, bekommt man sie noch gratis. Weil sie denken, es ist wenigstens jemand, der noch Interesse hat. Ja. Also das lohnt sich, das zu lesen. Und da wird klar gesagt, was die Tür bedeutet. Die Tür ist auf den Papst hören, ihm folgen. Ja. Das ist nicht der Christus. Dann zitiert er wiederum das Konzil und sagt, treffend hat das Zweite Vatikanische Konzil daran erinnert, dass die Spaltung ganz offen dem Willen Christi widerspricht. Ja, das stimmt natürlich schon. Aber jetzt was? Und dann zitiert er wiederum Johannes, wie du, Vater, also Christus im Johannesevangelium, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein. Und jetzt muss ich ein bisschen auslassen. Er sagt dann, wenn Paulus schreibt, durch den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einen einzigen Leib aufgenommen, dann will er seinen Glauben an die Menschwerdung des Gottessohnes ausdrücken und die besondere Analogie des Leibes Christi entfalten. Gut, das ist jetzt etwas kompliziert. Dann fragt der Papst, kann ein Leib gespalten sein? Kann die Kirche, der Leib Christi, gespalten sein? Fragt er. Sie wissen mit Paulus, dass es nur einen einzigen Leib und einen einzigen Geist, wie auch nur eine einzige Hoffnung gibt, zu der sie berufen sind, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott, Gott und Vater aller, der über allem und durch alles und in allem ist, Epheser 4, 5 bis 6. Gegenüber diesem Geheimnis der Einheit, das ein Geschenk des Himmels ist, stellen die Spaltungen eine historische Erscheinung dar, die von der menschlichen Schwäche der Christen zeugt. Und dann zitiert er wiederum das Zweite Vatikanische Konzil und sagt, dieses Konzil hat anerkannt, dass sie eben die Spaltungen oft nicht ohne Schuld der Menschen auf beiden Seiten entstanden sind. In diesem Gnadenjahr muss in jedem Einzelnen von uns das Bewusstsein der eigenen persönlichen Verantwortung erwachsen angesichts der Brüche, die die Geschichte des mystischen Leibes Christi kennzeichnen. Ein solches Bewusstsein ist unerlässlich. Ich betrachte das als Hirnwäsche. Denn alle Protestanten sollen jetzt sich bewusst werden, dass eigentlich sie schuldig sind. Sie sind davon gelaufen. Ihre Führer sind davon gelaufen. Die Wiederherstellung der Einheit ist indes nicht möglich ohne innere Umkehr. Ja, jetzt wenn jemand in Christus ist, wohin soll er jetzt noch umkehren? Es hieße zu Deutsch sich abwenden von Christus, sonst geht's nicht. Das muss man so verstehen. Die Sehnsucht nach Einheit wächst und reift ja aus der Erneuerung des Denkens, der Liebe zur Wahrheit. Der Liebe zur Wahrheit, zu welcher Wahrheit? Zur Fülle der katholischen Sakramenten und Amtslehre. Die Sehnsucht nach Einheit wächst und reift ja aus der Erneuerung des Denkens, der Liebe zur Wahrheit, der Verleugnung seiner selbst. Mit anderen Worten, die Protestanten müssen sich gleich mal aufgeben. Die denken zu viel. Bekehrung des Herzens und Heiligkeit des Lebens. Der Wunsch nach Einheit geht mit einer tiefen Fähigkeit einher, Persönliches zu opfern. Das heißt, Christus preiszugeben, heißt das zu Deutsch. Also gebt das auf, kommt zurück. Um das Herz für eine innere, für eine immer größere Treue zum Evangelium zu bereiten. Und da merken wir eben, das Evangelium ist die neue Weltordnung, das antichristliche. Darum sollen Christen Christus genommen werden, damit sie für ein anderes Evangelium, ein neues Evangelium. Und da müsste man die Texte nachlesen, Kirche und Welt, des Zweiten Vatikanischen Konzils. Und dann versteht man diese Sprache eines Hirten, der Verderben bringt. Uns für das Opfer der Einheit bereit zu machen, bedeutet, unseren Blick zu wandeln, unseren Horizont zu weiten. Das Wirken des Heiligen Geistes in unseren Brüdern und Schwestern anzuerkennen, neue Gesichter der Heiligkeit zu entdecken und uns bislang unbekannten Weisen der christlichen Tat zu öffnen. Unbekannten Weisen. Als Christ kenne ich doch die Weisen, die Taten Gottes, da muss ich nicht neue lernen. Und das bringen uns eben der ganze Spiritismus und die okkulte Welle im freikirchlichen Raum, gehen auch auf das zu. Das führt das ganze Jahr weltweit zusammen und macht es bereit für den Antichristen. Und spricht dann vom Austausch der Gaben. Er wird zu einem Dialog der Liebe und Wahrheit, indem er uns herausfordert und antreibt, weiterzugehen, bis wir Gott, das größere Opfer des Friedens und unserer brüderlichen Eintracht, darbringen können. Und dann spricht er noch vom Imperativ der Ökumene und sagt, in nicht allzu ferner Zukunft mögen die endlich ausgesöhnten Christen wieder gemeinsam als ein einziges Volk dem Plan des Vaters gehorsam ihren Weg gehen können. Dann werden alle teilnehmen an der katholischen Messe. Und dann brach die ganze Versammlung dort in der Patriarchalkirche in ein Schreien aus und rief: Unitate, Unitate, Einheit, Einheit. Alle waren so erfasst von dieser Botschaft, alle Kirchen. Und dann heißt es, sagt der Papst, dieser Ruf, den ich während meines Besuches in Bukarest vernommen habe, begegnet mir wieder als starkes Echo. Unitate, Unitate, rief das zur Eucharistie versammelte Volk. Da haben wir es. Alle Christen, Katholiken, Orthodoxen, Protestanten, Protestanten ist der Überbegriff für alle Freikirchen und die verschiedenen protestantischen Kirchen. Alle haben miteinander gerufen, Unitate, Unitate. Danke für diese Stimme, sagt der Papst, für die so tröstliche Stimme unserer Brüder und Schwestern. Vielleicht können auch wir uns, wenn wir aus dieser Basilika hinausgehen, ihren Ruf zu eigen machen. Einheit, Einheit. Ihr Lieben, wir wollen beten. Herr Jesus Christus, in dir haben wir alle Fülle. Du bist das Alpha und das Omega. Du bist derselbe gestern, heute und morgen. Und dein Apostel Paulus lehrt uns, dass wir in Christus, in dir zur Fülle gebracht worden sind. Danke, Herr, dass du am Kreuz von Golgotha uns ein für allemal vollkommen gemacht hast. Du hast uns Vergebung geschenkt, du hast uns ein neues Geschenk, ein neues Leben, die Gemeinschaft mit dir. O Herr, wir sind dir, solange wir atmen, dankbar und jeder Pulsschlag unseres Herzens möge dir Dank sagen. Amen.